Lukas 7, von Vers 13 bis 16. Als der Herr sie sah, ging ihr Unglück ihm zu Herzen. Und er sagte zu ihr: Weine nicht. Dann trat er hinzu und fasste die Bahre an. Da standen die Träger still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Da setzte sich der Tote aufrecht hin und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seine Mutter wieder. Da kam Furcht über alle, und sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns erstanden, und Gott hat sein Volk gnädig angesehen. Es heißt hier: Als der Herr sie sah, ging ihr Unglück ihm zu Herzen. Heute sieht er dich, heute sieht er mich. Heute geht das, was dich und mich getroffen hat, ihm zu Herzen, um unser Geschick zu wenden, der Not ein Ende zu bereiten. Und er spricht hier: Weine nicht. Es gibt Menschen, die von Not, von Umständen getroffen werden. Man sieht es nicht immer, manchmal sieht man es ihnen an. Doch der Herr will aus der Not heraushelfen. Er sieht unser Unglück. Es geht ihm zu Herzen. Und er spricht: Weine nicht, ich bin hier. Und wenn ich hier bin, verändert sich deine Situation. Der Tote wird lebendig, der Aussätzige rein, der Blinde sehend, der Lahme gehend. Wenn der Herr gegenwärtig ist, dann geschieht etwas. Zu ihm kommen wir und dann geschieht's. Und wir nehmen mit, was er uns aus Gnaden schenkt. Wie geschrieben steht: Da trat er hinzu, fasste die Bahre an. Das ist unser Herr. Er sieht nicht nur, dass Unglück vorbeigeht oder da ist. Er tritt an die Sache heran. Er nimmt sie in seine Hände. Und dann bleibt die Sache erstmal stehen und hat keinen Fortgang mehr. Und mit dem Stehenbleiben kommt das Eingreifen Gottes und die Veränderung, der neue Anfang, das neue Leben. Das ist hier die Lektion aus diesen kurzen Versen. Dann trat er hinzu und fasste die Bahre an. Noch einmal, er hat nicht zugeschaut und gedacht: Na ja, das ist schlimm, tut mir leid, hier wird geweint. Er fasst die Sache an. Er tritt hinzu. Wir schauen zu, wir gehen vorbei. Er schaut nicht zu, er geht nicht vorbei. Er packt die Sache, die dich und mich betrifft, an. Dann bleibt sie stehen, dann kommt die Veränderung und dann kommt das neue Leben mit unserem Herrn. Es heißt hier: Da standen die Träger still und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Da setzte sich der Tote aufrecht hin und fing an zu reden. Ihr wisst, auf den geistlichen Bereich übertragen gilt das auch. Wenn ein Mensch sich zu Christus bekehrt, dann bricht eine göttliche Quelle in ihm auf. Und er ruft den Namen des Herrn an und wird gerettet. Und dann kommt Lobpreis über seine Lippen, nämlich der Lobpreis des Herzens für Rettung für Begnadigung, für Vergebung. Auch der 16. Vers ist sehr, sehr wichtig. Da kam Furcht über alle und sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist in unserer oder unter uns erstanden. Und Gott hat sein Volk gnädig angesehen. Ich möchte der Schrift nicht Gewalt antun, aber noch heute sieht Gott sein Volk gnädig an. Nach dem Wort der Schrift, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Als Gott an Mose vorüberzog, rief er aus, ich bin gnädig, wem ich gnädig bin, und erbarme mich dessen, dessen ich mich erbarme. Ihr wisst ja, wir könnten jedes Mal über die Entwicklung in der Endzeit sprechen, über die nahe Wiederkunft des Herrn, über die göttliche Botschaft, die uns aus Gnaden zuteil geworden ist, wofür wir Gott täglich dankbarer werden. Ich habe es oft gesagt, es wird überall von einer Vermischung zur anderen gehen und kommen. Aber die herausgerufene Brautgemeinde wird sich nicht abermals vermischen, sondern abgesondert Gott geweiht und geheiligt sein und zubereitet werden auf den glorreichen Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Ihr habt ja in diesem Jahr in der Schweiz, so glaube ich, das 700-jährige Jubiläum. Und es wird gefeiert, heute findet in Bern im Stadion die große Kundgebung der Kirchen und Freikirchen statt. Ich habe es kurz gehört, im Radio auf dem Wege nach Zürich. Wenn man dann hört, was alles gesagt wird, es kommt dem Echten so nahe. Und dann fließt Politik hinein, religiöse Politik und andere. Und schon merkt man, wie die Vermischung ihren Lauf nimmt. Gott sondert ab, Gott ruft heraus und gibt sogar den Befehl, rühret nichts Unreines an, dann will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich freue mich jedes Mal neu, wenn ich an die Worte in Amos 8, Vers 11 denke. Amos 8, Vers 11. Wisset wohl, es werden Tage kommen, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Da will ich einen Hunger ins Land senden, doch nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Nicht Deutungen, nicht Auslegungen, nicht Meinungen, sondern das Originalwort unseres Gottes. In dem schon vorhin erwähnten Vortrag in Bremen saßen zwei Damen so links unter dem Publikum und ich merkte, dass es ihnen sehr heiß wurde und was ich sonst auch noch nie im Leben getan habe, das tat ich dort und sagte einfach, meine Damen, wenn Sie meinen, dass diese Verkündigung für Sie nicht bestimmt ist, dann tun sich bitte keinen Zwang an, fühlen sich frei, den Saal zu verlassen. Und siehe da, sie erhoben sich und gingen ihres Weges. Das Wort Gottes ist nicht für alle bestimmt. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind's, die ihn finden. Und ich glaube, das Wort erfüllt sich immer wieder, das Bruder Brenhem auch oft zitiert hat. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wenn wir so von Gott gezogen werden, dann nicht in eine Gemeinde, dann zum Herrn. Nicht um unseren Namen irgendwo eintragen zu lassen, sondern zu erkennen, dass unsere Namen vor Grundlegung der Welt schon in das Lebensbuch des Lammes geschrieben wurden. Ich verbinde diesen Text aus Amos Kapitel 8, Vers 11 mit der herrlichen Stille aus Matthäus 24. Ich glaube, sie wird uns allen immer größer. Gott hat ja in den letzten Tagen sein Wort in dem gesamten Umfang auf den Leuchter gestellt, wie ebenfalls schon oft hervorgehoben. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden bestimmte Wahrheiten auf den Leuchter gestellt. Je nach Erweckung, je nach geistlichem Stand ging es immer weiter und weiter. Doch jetzt am Ende der Tage sind es nicht nur Teilwahrheiten, jetzt ist die volle Wahrheit, der ganze Ratschluss Gottes, das volle Evangelium. Einbegriffen sind alle Verheißungen, die Gott uns für die Endzeit aus Gnaden geschenkt hat. Und wer heute mit Gott wandelt, wer heute Gott glaubt, der glaubt die Verheißungen, die Gott für die heutige Zeit gegeben hat. Haben wir das mitgehört? Wer Gott heute glaubt und glaubt, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, der glaubt, dass er der Allgegenwärtige ist und der glaubt die Verheißungen, die Gott für diese Zeit gegeben hat. Wenn man religiöse Programme hört, auch über Einheit, über Liebe, über alles, und dann wiederum die Vermischung. Ich lese nur zwei Verse aus Matthäus 24, und zwar Vers 46 und 47. Selig ist ein solcher Knecht, zu preisen, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. Es muss einen Zeitabschnitt geben vor der Wiederkunft Jesu Christi, wie eben schon gesagt, wo nicht nur hier ein bisschen und da ein bisschen, wie es der Prophet Daniel, wie es Jesaja im 28. Kapitel beschreibt, sondern das, was Gott durch Gnade und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, durch den Botschafter und in der Botschaft auf den Leuchter gestellt hat, dass dieses wiedererstattete Wort in der Gesamtheit auf den Leuchter gestellt und verkündigt werde, damit eine Wortbraut herausgerufen und zubereitet werden kann, eine Braut, die nicht ihre eigenen Wege geht, nicht ihre eigenen Worte verkündigt, sondern die das Wort des Bräutigams hat und so dem Herrn nachfolgt. In Verbindung damit denke ich an Offenbarung 22. Für mich eine absolut endgültige Gewissheit des geoffenbarten Wortes Gottes in der Heiligen Schrift und in unseren Tagen erneut aus der Schrift. Offenbarung 22, Vers 6. Da sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Auch das habe ich hier und da und immer wieder neu erwähnt. Das Außergewöhnliche liegt nicht in einem Menschen, sondern in dem übernatürlichen Wirken und Handeln unseres Gottes. Es war nicht Zacharias, sondern der Engel, der zu ihm kam und sich auf die rechte Seite des Brandopferaltares stellte und ihm die Verheißung gab. Es war nicht Maria, es war wieder der Engel, der kam und Heilsgeschichte ankündigte. Es waren nicht die Hirten auf dem Felde, in den Fluren Bethlehems, die etwas Besonderes getan hätten. Sie waren nur dabei, als das Besondere vom Himmel her geschah. Und wenn wir so durch die ganze Heilige Schrift hindurchgehen, im Alten und im Neuen Testament, dann waren es nicht besondere Männer, dann waren es die besonderen übernatürlichen Ereignisse, an denen Männer Gottes und Volk Gottes je und je Anteil hatten. Genauso war es in unseren Tagen. Ihr wisst ja, wenn man den Leuten sagt, dass Bruder Branham ein von Gott besonders begnadigter Mann war, die einen schütteln den Kopf, die anderen sagen, ja, das mag wohl sein, aber was gibt das mir? Nur dann, wenn Gott uns vom Worte her zeigen kann, dass nicht plötzlich ein Mann eine Entscheidung getroffen und ein Programm ins Leben gerufen und auf sich hingewiesen hätte, sondern dass Gott auf übernatürliche Weise in das Heilsgeschehen eingriff. Und als der Engel des Herrn am 7. Mai 46 gegen 23 Uhr zu Bruder Branham kam, Licht erhellte den Raum und er bekam den Auftrag, in alle Welt zu gehen, das heißt, die Botschaft zu tragen, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen sollte. Johannes hat etwas Ähnliches erlebt. Er war auf der Insel Patmos und wir lesen in Offenbarung im ersten Kapitel in den ersten Versen, Offenbarung 1 von Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Es war nicht die Entscheidung des Johannes. Er wurde verbannt um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Das war der eine Teil. Dann griff Gott ein. Dann begann Gott zu handeln. Er war nur dabei, als es geschah. Wie dankbar können wir sein bis zum heutigen Tage, wie ein Saulus auf dem Wege nach Damaskus plötzlich vom übernatürlichen Licht umhüllt wird. Hört die Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und schon stürzt er zu Boden. Es gab Männer Gottes, wie ich eben sagte, im Alten und im Neuen Testament, die Gott in sein Heilsgeschehen mit einbezogen hat. Und dann gab es immer und zu allen Zeiten das Volk Gottes, das Anteil an der Heilsgeschichte hatte, die Gott in bestimmten Zeiten tat und deren Lauf eben sein musste. Deshalb heben wir hervor, nicht um zu richten, nicht um zu verurteilen oder uns gar von allen anderen abzugrenzen. Aber wir heben trotzdem hervor, wenn Gott in diesen Tagen etwas tut, nicht ein Mensch, nicht William Branham oder andere, sondern wenn Gott in die Heilsgeschichte sichtbar, spürbar eingegriffen hat und ein Signal gesetzt, die Richtung angegeben und die Verheißungen für diese Tage auf den Leuchter gestellt hat, und einen gebrauchen und senden konnte, der von sich wegwies auf Jesus hin, wie es auch Johannes der Täufer getan hat, dann dürfen wir nicht daran vorbeigehen, als hätte Gott nichts getan. Wer an dem übernatürlichen Wirken Gottes, das heilsgeschichtlich hier auf Erden geschieht, vorbeigeht, der geht im Grunde genommen an Gott vorbei. Dann kann man Psalmen singen mit einem Halleluja, mit einem Gloria und vieles andere mehr. Bei Gott zählt nur das, was er selber tut, und nur diejenigen, die an seinem direkten Tun Anteil haben, werden das Ziel erreichen. Gestern wurde auf dieser schönen Hochzeit ein Gedicht aus 1. Korinther 13 vorgetragen. Und ich muss schon sagen, es hat mich so bewegt, dass ich kurz darauf eingehen möchte. 1. Korinther 13. Man kann ja über Liebe predigen, man kann davon sprechen, man kann sie von anderen erwarten. Die Frage ist, ob wir sie persönlich haben, ob sie durch unser Leben ausgeführt, ausgeübt wird. Hier schreibt Paulus in 1. Korinther 13, wenn ich in Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönend Erz und eine klingende Schell. Wir leben in Tagen, wo alles von Liebe, Nächstenliebe, Vereinigung spricht. Wird damit immer das gemeint, was der Herr gemeint hat? Die Liebe zu Gott, die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zum Nächsten, überhaupt die Liebe zur Wahrheit. Wir werden kurz danach noch einige Stellen lesen. Hier heißt es, und hier geht es auch allein um die göttliche Liebe. Wenn ich alles besäße, alles hätte, die Gabe prophetischer Rede, alle Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnis und allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. Das Wort nichts lässt nichts mehr übrig. Wir haben es vor einigen Tagen gehört von Rajiv Gandhi, dass seine sterblichen Überreste in Flammen aufgingen und es war nichts mehr übrig geblieben. Wenn hier geschrieben steht, wenn diese Dinge fehlen, so wäre ich nichts. Mit allem Glauben, mit aller Weissagung, mit aller Erkenntnis, mit dem Wissen aller Geheimnisse, wenn die göttliche Liebe nicht in uns ist, dann sind wir nichts. Es geht weiter. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinem Leib dem Feuertode preisgäbe, aber die Liebe nicht besäße, so würde es mir nichts nützen. Ihr Lieben, wir brauchen alles, was Gott uns zu geben hat. Aber das alles, was Gott uns gibt, muss in dieser göttlichen Liebe eingebettet sein. Wie ein Getriebe in Öl gelagert sein muss, so muss der ganze Mechanismus der Gemeinde des lebendigen Gottes im Öl des Heiligen Geistes einfach gelagert sein, auf das alles wohlgehe. In Vers 4 steht, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe ist frei von Eifersucht, die Liebe prahlt nicht, die Liebe bläht sich nicht auf, sie ist nicht rücksichtslos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Können wir das von uns sagen? Es gibt vielleicht Prüfungen in unserem Leben, wo wir schwer an der Grenze stehen und dazu neigen, uns zu fragen, muss das alles sein? Müsste Gott hier nicht eingreifen? Wenn wir Feindseligkeiten erleben, Menschen uns Unrecht tun, sogar mit Absicht Unrecht tun, wie steht's dann? In Vers 8 lesen wir, die Liebe hört niemals auf. Die Gabe prophetischer Rede wird ein Ende nehmen. Die Zungenreden werden aufhören. Die Erkenntnis wird ein Ende haben. Das Stückwerk, denn Stückwerk ist unser Erkennen und Stückwerk unsere prophetische Redegabe. Und wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk ein Ende haben. Jetzt kommt Paulus zu dem Schluss und schreibt, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, hatte einen Sinn wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Seit ich aber ein Mann geworden bin, habe ich das kindische Wesen abgetan. Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte unter diesen aber ist die Liebe. Wir haben begriffen, dass es hier um die Liebe Gottes geht. Gott ist Liebe und die Liebe Gottes, das Wesen Gottes, alles was Gott ist, wird in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. In Kapitel 14, Vers 1 steht, jaget also der Liebe nach, doch bemüht euch auch um die Geistesgaben, besonders aber um die Gabe der prophetischen Rede. Wir wissen, der Apostel Paulus hat alles, was die einzelnen Gemeinden betraf, behandelt. Jedes Thema, das je auf die Tagesordnung der neutestamentlichen Gemeinde kommen könnte, ist behandelt worden in den Briefen. Wie dankbar können wir Gott sein, dass der Zustand der verschiedenen lokalen Gemeinden so unterschiedlich war, dass Probleme da waren, dass Nöte da waren, dass Fragen gestellt wurden. Es geschah um unsretwillen, damit wir heute eine Gesamtantwort aus dem Worte haben und nicht selber zu Rate gehen müssen, was denn nun in bestimmten Fragen zu entscheiden sei. Gott hat ja Gnade geschenkt. Er hat wirklich an alles gedacht. Prüfen wir uns in diesem Augenblick, ich, mich und jeder sich selbst, ob die Liebe Gottes, von der hier geschrieben steht, ob diese vollkommene Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Ob wir Gott so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt lieben. Und das schließt ein, dass wir tun, was er gesagt hat. Denn er spricht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr mein Wort halten. Es gehört einfach dazu, es sind nicht nur Regeln, die Gott gegeben hat. Er wusste genau, weshalb er das eine und das andere gefordert hat, um unseren Gehorsam zu sehen. Ich möchte weiterlesen aus dem Römerbrief, auch das bekannte Wort, Römer 5, Vers 5. Wer hätte diese Bibelstelle nicht im Gedächtnis oder im Herzen? Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist. Wir haben die Hoffnung, und Johannes schreibt, wer diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Uns wird gesagt, die Hoffnung führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, in dieser Verkündigung oder durch diese Verkündigung soll ja die Brautgemeinde in den Stand versetzt werden, entrückungsfähig zu sein. Und all diese Worte gehören dazu. Sie müssen aufgenommen, geglaubt und erlebt werden. Wie schon vorhin gesagt, die Liebe Gottes verbindet mit Gott und mit allem, was von Gott kommt. Haben wir das begriffen? Die Liebe Gottes führt uns in das Göttliche hinein. Und wie wir gelesen haben, sie ist durch den Geist in unsere Herzen ausgegossen worden. Und Paulus schreibt an die Korinther, der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Nicht Menschengeist, sondern Gottesgeist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Aus dem Galaterbrief, dem 5. Kapitel, möchte ich ebenfalls einige Verse lesen. Vielleicht, um uns den Spiegel des Wortes vor Augen zu halten. Ich, mir, wir uns, jeder hat ja das Recht, in den Spiegel zu schauen, um zu sehen, wie es um uns selber bestellt ist. Ich habe noch keinen getroffen, der in den Spiegel geschaut hätte, um zu sehen, wie andere aussehen. Wer in den Spiegel schaut, der möchte wissen, ob bei ihm etwas verbesserungswürdig ist. Der bei sich selber feststellen möchte, ob vielleicht die Krawatte nicht richtig sitzt oder irgendwo man am Herd gearbeitet, übers Gesicht gestrichen. Es kann ja alles passieren, dass ja gewisse Dinge geordnet und bereinigt werden müssen am natürlichen Menschen. Wir sind ja noch auf Erden. Genauso kann es sein, dass geistlich manches berichtigt werden muss. Wir sehen es aber nicht, es sei denn, wir schauen in den Spiegel. Paulus sagte, jetzt sehen wir es wie in einem Spiegel, noch nicht mal ganz deutlich, noch ein wenig verschwommen. Dann aber werden wir es ganz klar sehen. Und ich meine, in dem Zusammenhang, in dem geschrieben steht, wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk aufhören. Der Zeitpunkt muss kommen, wo wir nicht verschwommen, sondern ganz klar im Lichte Gottes sehen und erkennen und erleben und Anteil haben an dem, was Gott jetzt tut. Schauen wir nun in den Spiegel hinein. Wir finden ihn in Galater, dem 5. Kapitel. Galater, Kapitel 5 von Vers 13. Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder, nur missbraucht die Freiheit nicht als einen willkommenen Anlass für das Fleisch, sondern dienet einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Gerade die Gemeinde, an die Paulus hier schreibt, hatte einen so herrlichen Anfang genommen. Alles war wunderbar. Und Paulus fragt in Vers 7, ihr hattet einen so schönen Anlauf genommen. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorchen wollt? Hier merken wir, dass es bei gläubig gewordenen nicht um den herrlichen Anfang geht, sondern um das herrliche Ende. Ihr hattet einen so schönen Anlauf genommen. Was hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorchen wollt? Hier haben sich die Geister schon damals am Anfang geschieden. Biblische Wahrheiten wurden verkündigt, die von manchen Gläubigen nicht akzeptiert und angenommen wurden. Und da sehen wir, dass diese Männer Gottes mit der göttlichen Autorität des Wortes auftraten und sie wussten, wer die biblischen Wahrheiten, die sie verkündigten im Namen des Herrn, nicht aufnimmt, sich nicht danach ausrichten lässt, der hat zwar einen schönen Anlauf genommen, aber dann wird die Frage gestellt, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorchen wollt, also Folge leisten wollt. Es ist eine Sache zu fragen, was ist Wahrheit? Vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, ich suche die Wahrheit. Und dann, wenn sie uns präsentiert wird, darauf einzugehen und sie zu befolgen, in die Tat umzusetzen. Ich denke da an diesen Jesuitenstudenten aus Holland, der hatte 8 Semester hinter sich gebracht, wurde bei den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten wohlgläubig, kam dann nach Krefeld und wollte mit mir über die Gottheit diskutieren. Und ihr wisst ja, was nur durch Offenbarung einem Menschen geschenkt werden kann, das kann man nicht vermitteln. Das muss einem wirklich von Gott gegeben werden. Man kann 100 Bibelstellen lesen und wenn nicht Gott eine Offenbarung gibt, dann ist's vergeblich. Wir lesen unsere, sie lesen ihre und dann kann man lesen und nochmal lesen. Ihr wisst es, das kann mit jedem biblischen Thema geschehen. Die Katholiken lesen die Bibel auf ihre Art, Protestanten auf ihre, Zeugen Jehovas auf ihre, Adventisten auf ihre. Jeder liest die Bibel auf seine Art. Es kommt darauf an, dass wir sie nach göttlicher Art lesen, nicht um eigenes Denken hineinzutragen, sondern die darin geoffenbarten Gedanken Gottes in uns aufzunehmen. Und so wie er sich in Christus offenbart hat, so ist es uns recht. Und dieser Mann sagte mir dann nach stundenlangen Gesprächen, erwarten Sie von mir, dass ich das, was ich während 8 Semestern gelernt habe oder gelehrt bekam, nun einfach über Bord werfe. Ich habe es, so glaube ich, entweder im Buch oder eine Broschüre geschrieben, aber er hat es mir erklärt, was in der Theologie die Hauptsache ist, um die es geht. Tatsächlich ein Dreieck. Das Verhältnis vom Vater zum Sohn, von Sohn zum Vater, vom Vater zum Geist, vom Geist zum Sohn, vom Geist zum... Immer ein Hin und Her, nur ein Rundherum. Ich habe natürlich auch wissen wollen, warum er nicht aus diesem magischen Kreis oder Zirkel heraus kann. Und gerade diese Lehre der Trinität, wo man meint, es habe von Anfang, ja von Ewigkeit her, 3 für sich selbstständige Personen Gottes gegeben. 3 sind 3 und damit hat es sich. Und einer ist einer. Und die Bibel sagt, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott, er ist Herr allein. Und außer ihm gibt es keinen Gott. Von Ewigkeit her hat es nur einen Gott gegeben und in Ewigkeit wird es nur einen Gott geben. Dieser eine Gott hat sich dann als Vater im Sohne und durch den Heiligen Geist geoffenbart, um seinen eigenen Heilsratschluss mit der Menschheit verwirklichen zu können. Aber eine Gegenüberstellung ist gar nicht nötig. Die Frage ist immer die, wie stehen wir Gott gegenüber und wie hat sich Gott uns geoffenbart? Kommen wir zu diesem Wort zurück. Hier wird uns weiter beschrieben oder gesagt, in Galater 5 von Vers 16. Ich meine aber so, wandelt im Geist, dann werdet ihr sicherlich das Gelüst des Fleisches nicht vollführen. Denn das Fleisch widerstrebt mit seinem Begehren dem Geist und ebenso der Geist dem Fleisch. Denn diese beiden liegen im Streit miteinander, dass ihr tut, was ihr tun möchtet. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt. Dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Ein sehr ernstes Wort. Und wie wir gemerkt haben, das Register ist ziemlich lang. Manchmal gibt es auch kurze Register, aber das hier ist ziemlich umfangreich. Hier wird Götzendienst und Zauberei mit Feindseligkeiten, mit Zank, mit Eifersucht, mit Selbstsucht, mit Zwietracht, mit Parteiungen, mit allem Möglichen auf eine Stufe gestellt. Und dann heißt es knallhart, wer dieser Dinge schuldig ist, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Heilige Schrift sagt, dass wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi sind. Die Heilige Schrift sagt, wir sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken. Wir haben die größten und wichtigsten und herrlichsten Verheißungen. Und weshalb haben wir sie? Um teilhaftig zu werden der göttlichen Natur. Und wir merken immer wieder, dass die Verheißungen verbunden sind mit dem Worte Gottes, mit Gott. Und wenn diese Worte Gottes in uns Einlass finden, wenn wir sie glauben, wie Maria damals die Verheißung glaubte, dann kann auch uns gesagt werden, o selig, die du geglaubt hast, denn es wird geschehen, was dir verheißen worden ist. Von Vers 22 steht, die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Früchte oder Geistesfrüchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Welch ein wunderbares und herrliches Wort. Hier wird die Frucht des Geistes mit der Liebe begonnen. Viele sagen, Liebe sei eine Gabe. Liebe ist eine Frucht des Geistes. Denn die Liebe Gottes wird in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen. Und dann beginnt alles Göttliche mit seinem Wachstum. Einmal muss der Anfang gemacht werden. Einmal müssen auch wir erleben, trotz aller Segnungen, trotz allem, was Gott schon getan hat, dass diese Liebe Gottes in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen wird und dass so ein geistliches Wachstum vollzogen werden kann. Und trotzdem bleiben wir ganz natürliche Menschen. Wir essen und trinken wie alle anderen, fahren mit unserem Auto, befinden uns im Flugzeug, kleiden uns wie alle anderen Menschen. Äußerlich, so singt es schon ein Liederdichter, sieht man es uns freilich nicht an, was wir dereinst werden sein. Es beginnt in unserem Herzen, in unserer Seele, dass Gott durch das Blut des Lammes, durch das Wort und den Geist zu wirken beginnt, bis es zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle kommt. Im 1. Johannes schreibt der Apostel einige herrliche Worte. Ich möchte drei Stellen daraus lesen. 1. Johannes, 5. Kapitel. 1. Johannes, 5. Kapitel, 1 bis 4. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott geboren oder erzeugt. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott erzeugt ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Hier haben wir den Glauben, den der Herr als den Glauben, wie die Schrift sagt, bezeichnet. Wenn wir aus Gott gezeugt, aus Gott geboren worden sind, dann sind wir Kinder Gottes. Und von der Wiedergeburt geht es hin zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist und zum Leben im Geiste, im Glauben mit Gott. Hier wird uns auch gesagt, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, weil wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Vorhin haben wir gelesen, dass in dem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, alles zusammengefasst wurde. Doch wer Gott von Herzen liebt und seinen Nächsten wie sich selbst, der befindet sich mitten in der Erfüllung alles dessen, was im Gesetz, in den Geboten und den Propheten geschrieben und gefordert wurde. Man braucht nicht mehr mit dem Diktat zu kommen, du musst und du sollst und so weiter, sondern dann ist das Gesetz Gottes, des Geistes, in uns hineingeschrieben worden und nicht einer braucht den anderen dem Buchstaben nach zu belehren. Ich habe es ja vor kurzem noch über den Sabbat und Beschneidung und manches da in der Volksrepublik Polen erlebt, dass Menschen tatsächlich auch meinetwegen die 10 Gebote nehmen und dann merkt man sofort, worauf sie hinaus wollen. Wenn die Frage schon kommt, glauben Sie, dass die 10 Gebote noch Gültigkeit haben, dann kann ich den Leuten schon gleich sagen, sie wollen mich doch über den Sabbat fragen. Nicht? So viel haben wir im Laufe der Jahre schon gelernt. Wir kennen die Strategie ganz genau. Und wenn ich Ihnen dann aus einem Kapitel im Mose vorlese, 5-mal hat Gott nacheinander gesagt, dass er Israel auf den Sabbat verpflichtet hat, aber nicht die neutestamentliche Gemeinde. Das muss man einfach wissen. Und dann darf man sich nicht Lasten auferlegen lassen, die man nicht tragen kann, sondern wie uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, ihr sollt den Gläubigen aus den Nationen keine weiteren Lasten aufbürden als diese vier Dinge, die unerlässlich sind, nämlich von der Unzucht, vom Blutgenuss, und wer weiß, was kommt noch? Vom Fleisch erstickter Tiere, was kommt noch? Bitte? Ach, habt ihr alle schon gut die Apostelgeschichte gelesen? Ach, oder hören wir nur einmal im Monat hier eine Predigt? Wie viele lesen tatsächlich regelmäßig die Heilige Schrift? Bitte, ich glaube schon. Ich glaube es, ohne dass ihr die Hände erhebt. Ich wollte das nur erwähnen. Man darf sich nicht von dem Buchstaben des Wortes knechten lassen. Der Buchstabe muss mit der Realität übereinstimmen. Das heißt, das Alte Testament muss völlig und ganz in das Neue hineinfließen und darin aufgehen. Deshalb habe ich dort in der bestimmten Versammlung die Bemerkung machen müssen, dass wir niemanden mehr benötigen, der uns einen neutestamentlichen Kommentar schreibt. Für mich ist der neutestamentliche Kommentar bereits geschrieben in den vier Evangelien. Er ist bereits geschrieben in den Briefen. Er steht also im Worte Gottes geschrieben, so dass keiner im Unklaren über die Dinge sein braucht, die uns Gott in seinen Worte klar und deutlich beleuchtet und auch dafür gesorgt hat, dass sie gelehrt wurden. Aus 1. Johannes, dem 3. Kapitel, möchte ich Vers 18 lesen. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 18. Kindlein, lasst uns nicht mit Worten und nicht mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und in der Wahrheit. Auch das ist ein sehr wichtiges Wort, nicht von anderen erwarten, sondern es selber tun. Soweit es uns vom Herrn geschenkt wird, dass wir tun, was er von uns fordert. Aus 1. Johannes, dem 4. Kapitel, möchte ich ebenfalls noch kurz lesen. 1. Johannes, 4. Kapitel, hier lesen wir Vers 12 und dann von Vers 16. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, so bleibt Gott dauernd in uns und seine Liebe ist in uns zur Vollendung gekommen. Sicher, auch auf dieses Wort braucht man nicht näher einzugehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. So steht es auch im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust liegt, hat Kunde von ihm gebracht. Wen hat Adam gesehen? Wen hat Mose gesehen? Wen hat Abraham, wen haben all diese Männer gesehen? Sie sahen Gott, den Herrn. Elohim als Jahwe geoffenbart. Der Unsichtbare, sich offenbarend, in Gestalt tretend, am Anfang als der Logos, als das Wort, das dann Fleisch wurde und unter uns Wohnung nahm. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und wir besitzen die ganze Fülle der Gottheit in ihm durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nicht zwei oder drei Götter, ein Gott ist stark genug, ein Gott genügt, mehr brauchen wir nicht. Dieser eine wahre Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er vermag alle Dinge zu tun, er tut sie aber auf seine Art und Weise, so wie er es in seinem ewig gültigen Ratschluss festgelegt hat. Er spricht: Mein Ratschluss soll zustande kommen und was ich mir vorgenommen habe, das führe ich aus. Sind wir nicht froh darüber, wenn wir jetzt das Ende aller Dinge beobachten können? Irdisch mag es uns noch schlecht ergehen oder besser. Niemand kann genau voraussagen, was im Einzelnen an Vor- oder Nachteilen im Lande hier oder im Lande dort sein wird. Eins aber wissen wir, dass alles so durcheinander gerüttelt und geschüttelt wird, dass man in alle Politiker, in die Wirtschaft, in die Regierungen das Vertrauen verlieren wird. Überall wird Unzufriedenheit sein auf diese oder jene Weise, damit der gütige Mann dann als der Retter und als der, der die Gesamtsituation in Händen hat und die Geschicke recht zu lenken vermag, dann das große Ansehen bekommen wird und das Machtwort sprechen. Sicher gibt es unter uns keine Blinde mehr durch das Wort des Herrn, das unseres Fußes Leuchte geworden ist, erkennen wir aufs Deutlichste, welche Gestalt jetzt die ganze Sache annimmt in der Endzeit. Alles wird erschüttert, nur das eine reicht nicht. Und wie gesagt, Bruder Brenim hat es ja schon damals, ich glaube, es war wohl März 62 gesagt, wenn das geteilte Berlin sein Ende haben wird und der Teil zurückgegeben wird, dann wird das Römische Reich wieder entstehen und werden, wie es einmal war. Und so geschieht es. Völker mögen sich sträuben, mögen dagegen sein, mögen sich kränken, mögen verärgert sein, mögen auf die Straße gehen und protestieren. Das nützt doch alles gar nichts. Und ich sag's euch auch warum. Wenn Gott diese Entwicklung für die Endzeit in seinem Worte so vorausgesagt hat, dass alle Könige der Erde ihm ihre Macht zur Verfügung stellen werden, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden, dann muss es so sein, weil Gott es so gesagt hat. Amen. Amen. Damit hat es sich. Und dann wird uns noch aufschlussreich gesagt, das ist die große Stadt, die da herrscht über die Könige der Erde. Und dann braucht man nur noch zu hören von der diplomatischen Vatikanschule und wer dort alles geschult wird und geschult wurde, dann weiß man doch Bescheid, dass in allen Völkern der Erde ja diese Wurzeln verteilt sind und die wissen alle genau, wo sie beraten, wie sie beraten, was sie vortragen, was sie sagen sollen. Meint ihr, dass sie alle auf die gleichen Ideen weltweit kommen? Die wissen durch weltweit weitergegebene Information genau, was sie zu dem Zeitpunkt, zu der Sache hier, dort und in aller Welt sagen sollen. Ich will lieber auf Einzelheiten nicht näher eingehen, aber die Technik macht es ja möglich. Zur gleichen Zeit können die Dinge auf der ganzen Erde in die Hände genommen werden, abgelesen werden. Was ist heute Information? Vor kurzem sprach ich mit einer ganz alten Dame, das heißt, ist ja mindestens ein halbes Jahr her, und ich versuchte ihr zu erklären, dass wir im Büro ein Gerät haben, wenn jemand uns aus New York einen Brief schicken möchte, dann faxt er den rüber. Und hat die gefragt, ja, was ist das? Ich sagte, hör mal, das ist so und so, bitte. Die Dame war wohl 89, aber sie ging, soweit es möglich war, mit der Zeit noch mit. Und dann fragte sie, ja, in wie vielen Tagen kommt der Brief an? Ich sage, in der gleichen Minute, wenn er drüben reinläuft, läuft er hier raus und ich lese mit. Und dann sagte sie, ich darf euch gar nicht sagen, was sie sagte. Also in jedem Fall fand sie das unmöglich, dass etwas derartiges, ja, ist es ein Telegramm und so weiter. Dafür hätte sie schon Verständnis gehabt. Aber seht, die Technik hat das alles möglich gemacht, so dass unter einer Schirmherrschaft überall in aller Welt die gleichen Statements, Informationen, Stellungnahmen, alles kann so aufeinander abgestimmt werden, dass man sich manchmal wirklich fragen könnte, wenn man nicht wüsste, wo die Abstimmung gemacht wird, wie die Leute zur gleichen Zeit überall auf Erden zu dem gleichen Thema dasselbe aussagen können. Aber seht, das ist einfach so geworden, passt in unsere Zeit hinein. Und eigentlich sind wir dankbar, dass es Endzeit ist. Komme und geschehe, was mag. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn und auf das Beste, das noch kommen wird für die Gemeinde des lebendigen Gottes und dann natürlich auch für Israel. Lasst mich noch aus 1. Johannes, dem 4. Kapitel von Vers 16 lesen. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Darin ist die Liebe bei uns zur Vollendung gekommen, dass wir eine freudige Zuversicht am Tage des Gerichts haben. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht es mit Strafe zu tun hat. Wer also Furcht empfindet, der ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Wir dagegen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und doch seinen Bruder hasst, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, der sichtbar bei ihm ist, kann ganz gewiss Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Ich möchte vielleicht abschließend doch noch etwas sagen, damit wir nicht den Eindruck haben, dass gläubige Leute unter der Liebe Gerechtigkeit und alles zudecken. Das ist damit nicht gemeint. Alles hat seinen Platz. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe im Laufe des Januar und Februar einige Besuche in einem Gefängnis gemacht. Da traf ich einen Mann, der 18 Monate im Gefängnis sitzt oder saß, aber unschuldig, wie er mir überzeugend darlegte. Ich habe die Dinge eingeleitet. Er war innerhalb von 3 Wochen auf freiem Fuß. Aber wisst ihr, was geschah? Darf man so gar nicht offiziell sagen. Aber Staatsanwalt und Rechtsanwalt vereinbarten, dass er nur zuzugeben braucht, dass er Schuld hat. Und dann kommt er auf freien Fuß. Und derselbe Mann ruft mich dann verzweifelt an. Ich gab ihm mein Buch, Das traditionelle Christentum. Er hat es gelesen. Und nachdem er draußen war, ruft er mich an. Er nannte mich schon Bruder Frank. Und sagte, Bruder Frank, ich bin in solch einer Verzweiflung. Der Rechtsanwalt hat mich gedrungen und gezwungen, zuzugeben und zu sagen, dass ich schuld bin, sonst hätte ich weiter sitzen müssen. 18 Monate gesessen, ohne schuldig zu sein. Der Mann wird jetzt den Prozess machen. Man könnte gesagt haben, ach, die Liebe deckt alles zu, lass Justiz sein. Ich sag euch, wie ich darüber denke, als Ewald Frank, vielleicht nicht als Mann Gottes. Ich möchte gern so manch einen Richter ins Gefängnis tun, nachdem ich die Gefängniszellen selber gesehen habe. Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Wenn nun irgendjemand, ich denke an die Steuerfahndung zum Beispiel, und an mancherlei ungerechte Dinge, da möchte ich in der Tat den Herrn um Weisheit bitten, damit ich weiß, was getan werden soll. Man kann einerseits mit der göttlichen Liebe erfüllt sein, das ist richtig und gut, aber andererseits das Gerechtigkeitsgefühl ja nicht verlieren und die Augen zumachen und denken, das wird schon alles werden. Wir wissen, unser Herr war ja selbst die Liebe geoffenbart in Person. Und wo aufgeräumt werden musste, da hat er aufgeräumt. Wo Tische umgestoßen werden mussten, da hat er sie umgestoßen. Er hat zur rechten Zeit das Rechte getan. So müssen auch wir uns als Gläubige, als Kinder Gottes Gnade schenken lassen und unterscheiden zwischen der Sache und dem Menschen. Wenn es um die Sache geht, ist es eins. Wenn es um den Menschen geht, dann ist es etwas anderes. Geht es um den Menschen, kann man ihm vergeben, aber man kann ihn nicht mit dem durchlassen, was absolut unrichtig ist. Man muss zumindest die Möglichkeit haben, vortragen zu dürfen, was wahr und richtig ist. Nicht das Gläubige meinen. Wir haben alles einzustecken und mit der Liebe alles zuzudecken. Zum Schluss brauchen wir den zweiten Rucksack, um uns alles einpacken zu können, was die Leute uns dann gerne mit auf den Weg geben wollten. Möge uns Gott auch in diesem Punkt Nüchternheit, Klarheit und Gnade schenken, dass wir nicht treu doof durch diese Welt gehen, sondern nüchtern und klar im Alltag und am Sonntag sind und genau wissen, wo was hingehört und zu welcher Stunde das oder jenes am Platz ist. Ich hoffe, dass Gott jedem von uns die Gnade schenkt, dass wir begreifen, worum es geht. Wir sind noch in dieser Welt, mitten in einer ungerechten Welt. Und die Heilige Schrift sagt es, der Herr hat es vorausgesagt, die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen und so wird die Liebe in vielen erkalten. Heute haben wir das Thema der göttlichen Liebe berührt, kurz darüber gesprochen. Möge in keinem von uns diese göttliche Liebe erkalten. Im Gegenteil, mögen wir zu Herzen nehmen, was im ersten Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus in Offenbarung 2 geschrieben steht. Bedenke, von welch einer Höhe du gefallen bist und kehre zur ersten Liebe wieder zurück. Zu der brennenden göttlichen Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist, damit Früchte und Gaben des Geistes in diesem göttlichen Bad der Liebe funktionsfähig sein können, leben und sich entfalten und uns allen zum Segen gereichen können. Gott, der Herr, der Allmächtige, der uns aus Gnaden gerufen, sich uns geoffenbart, uns das kundgetan hat, worum es in diesen Tagen geht. Er sei uns gnädig, er nehme uns bei der Hand und führe uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Er lasse uns noch besser die Zeit und Stunde erkennen, in der wir leben. Er schenke Gnade, dass wir ihm noch inniger geweiht, ganz geweiht wären, dass unser Leben ihm tatsächlich gehörte, unsere Zeit, unser Alles sei ihm in Ewigkeit geweiht. Möge er seinen Segen dazu aus Gnaden schenken. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr unser Gott, du hast die erhobenen Hände gesehen, du hast auch die nicht erhobenen gesehen. Wir bitten dich, treuer Gott, dass du allen helfen mögest. Damals kam die Frau nicht um ihretwillen, sondern um ihres Sohnes willen. Geliebter Herr, ob wir es sind, unsere eigene Not, ob andere oder ihre Nöte, wenn wir zu dir kommen, wirst du uns nicht hinausstoßen. Du wirst stehen bleiben, dich unser und der Sache, die uns bewegt, annehmen. Herr, ich bitte es für mich und für uns alle in dieser Stunde. Nimm dich unser an, um der Sache, die wir nicht bewältigen, die wir nicht erledigen, die wir nicht zu ändern vermögen, der wir hilflos gegenüberstehen. Herr, möge es heute sein, heute in dieser Stunde, möge es geschehen. Du stehst vor uns und sprichst, weine nicht mehr. Glaube nur, und du wirst die Herrlichkeit Gottes schauen. Du hast dich unser gnädig angenommen. Auch das, was uns betrifft, ist dir nicht gleichgültig. Entweder betrübt es uns, beschwert uns, o Herr, und wir können dir nicht so dienen, wie wir es gerne täten. Mit Freuden, o Herr, möchten wir Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Im Frieden möchten wir von dir geleitet werden und ausziehen, um die Botschaft des Friedens zu verkündigen. Löse unser aller Probleme, nimm dich unser aller gnädig an, o Herr. Möge dieses der Tag sein, den du gemacht hast, zur Ehre deines Namens. Komm uns zu Hilfe. Mach die Toten lebendig. Rette die Verlorenen. Vergib allen, die schuldig geworden sind. Und sei uns gnädig, um deines Namens willen. Vergib alle Schuld, jede Sünde, jeden Ungehorsam, alles, o Gott. Und bestätige dein Wort an uns. Rette besonders die Verlorenen. Ach Herr, segne diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, in ganz besonderer Weise. Ach, treuer Herr, lege deine Hände auf sie, tu es mit uns allen. Mögen alle gerettet, alle befreit, alle geheilt, alle gesegnet werden von dir, dem ewig treuen Gott. Du hast den Segen durch Christus auf das Volk Gottes kommen lassen. Lass uns die Gesegneten des Herrn sein, nach dem Wort der Schrift. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gib uns auch Verständnis für unser irdisches Leben, dass es nach deinem Willen geordnet wird, o Herr. Gib uns in jedem Bereich, geistlich natürlich, in allem und in jedem Bereich das nötige Verständnis, und möge die Liebe Gottes und der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, regieren. Dir sei Dank dafür in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.